Das ist Weinfach, der Podcast vom Överblick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Heute nehmen wir sie wieder mal mit auf eine fantastische Weinreise mit allem drum und dran. Und zwar checken wir ein auf Spanien bei uns, der Carlo Wismer, Product Manager beim Överblick. Schön, bist du nochmal da.
Danke.
Wollen wir auch. Dein Spezialgebiet Spanien, darum brauchen wir dich selbstverständlich nochmal heute.
Ja, das ist schön, danke.
Gaston, bonjour. Und bonsoir.
Oder was buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlo, die bekanntesten spanischen Weine sind ja ganz klar Rioja und Ribera del Duero. Da gibt es ja schon eine spannende Folge dazu bei Weinfach. Es gibt aber auch nebst diesen bekannten zwei natürlich noch diverse spanische Weine, die man unbedingt kennenlernen sollte. Was sind das so Namen, die können mitheben können? Was würdest du rausheben?
Ja, wenn man von Rotwein redet, was die meisten Leute mit spanischem Wein verbinden wahrscheinlich, dann gibt es schon noch einige Optionen außerhalb von Rioja und Ribera del Duero. Zum Beispiel der ganze Süden, also Südspanien eben von Jerez über Alicante bis natürlich Nordosten Catalonia, wo bekannt ist für Weisswein, Schaumwein, aber auch natürlich für Rotwein. Das sind so die Regionen. Ich würde sagen, dann die Westküste oder eher die mediterranen oder atlantischen Küsten sind eher geeignet für Weisswein, wo aber auch natürlich sehr schön sind. Vielleicht ein bisschen noch nicht so präsent auf dem Radar, wie es die Rotwein sind. Aber ich glaube, da können wir noch, da arbeite ich noch ein bisschen dran, damit das auch noch kommt.
Gibt es Namen, die man herausheben kann von jetzt denen, wo man eben bald wird kennenlernen oder sollte kennen?
Ja, wenn man Fan ist von schweren Rotwein oder eben jetzt so typische spanische Rotwein, dann ist eben, wie ich gesagt habe, der Süden ist sicher eine gute Option. Eben dort ist es warm, dort kommen die Wein her mit Kraft, mit Fülle. Da sind wir eben bei Appellationen wie Comilla oder Jecla. Oder eben die Appellation Alicante, wo sehr saturiert sind mit Farbe, mit Tannin, mit sehr viel süßer Frucht. Und das ist sicher noch ein Keimtipp, sage ich jetzt mal fast,
aus Spanien. Du sagst es, Rotwein für die meisten Leute bringen Spanien in Verbindung mit Rotwein, mit schweren Rotwein. Zum Essen kommen wir ja nachher noch. Das Essen auch eher schwer bei den Spaniern. Also so empfinde ich es jetzt. Aber du hast es vorher schon angetönt. Weisswein und Schaumwein auch ein Thema in Spanien.
Unbedingt. Nur schon, wenn man jetzt die Weine von Jerez anschaut, Sherry, die ja sehr, sehr traditionell sind, die auch mal sehr bekannt und sehr populär gewesen sind bei uns generell in Westeuropa, sind alles Weisswein gemacht mit Weisswein-Trauben. Vielleicht nicht mehr so zeitgemäss vom Stil her mittlerweile, eher eben der Sherry-Geschmack oxidiert oder je nachdem halt ein bisschen animalisch oder einfach Geschmack, wo vielleicht viele Leute nicht mehr so gerne haben, aber die Geschichte von spanischen Wein beinhaltet schon sehr, sehr viel Weisswein. Aber auch jetzt zum Beispiel Cava, eben der Schaumwein, der bekannte aus Spanien, der ursprünglich aus Katalonien ist, ist auch gemacht von nativen Traubensorten, ist auch wirklich etwas, würde ich sagen, Traditionelles und etwas sehr Spanisches. Also man sollte nicht sagen, dass Rotwein ist das, was wir haben und sonst gibt es nichts mehr, sondern auch eben Stilistiken, Traubensorten etc. sind sehr, sehr divers. Es ist einfach so, dass viel Wein eventuell den Weg nie zu uns findet. Das gibt es halt je nachdem, was der Markt also braucht und will. Oder?
Ich habe noch gestaunt, ich bin natürlich nicht mal gegusseln, gell? Spanien ist das grösste Weinbaugebiet der Welt.
Ist das wahr?
Also fast 1 Million Hektar, 970'000. Und die Hälfte davon Weissen. Hätte ich nie gedacht. Also ich habe an Wein gedacht, Spanien gedacht, da kommen wir Rotwein
jetzt hin. Das ist schon so in den Köpfen, es ist wahnsinnig.
Ja.
Das ist verrückt.
Das ist ein Fakt, den wahrscheinlich nicht allzu viele wissen. Was ich aber muss sagen, ist, wieso dass ein Großteil davon weiss ist, ist wegen der Traubensorte ARN. Traditionelle Traubensorte aus Zentralspanien, die sehr, sehr ja, massig angepflanzt wird, Hektar um Hektar, und wo eine Traubensorte ist, die ist nicht sehr interessant, die ist auch nicht sehr geschmackvoll, sage ich, und wird vielfach verwendet für sehr, sehr günstige Weißwein, oder dann wird sie verwendet, zum Destillat rausgewinnen. Also in dem Sinn, ganz viel von diesen Trauben, die dort abgebaut werden, arbeiten sie nie in eine Flasche rein, also vielleicht schon in eine Flasche, aber als, eben als Brandy oder oder Aguardiente oder wie auch immer, dann würde ich sagen, schlussendlich.
Haben wir aber Glück heute Abend, gell? Haben wir etwas Schönes in den Flaschen, glaube
ich. Uiuiui. Das ist ja für mich wie Weihnachten und Geburtstag miteinander. Drei Rotweinflaschen zum Probieren. Das haben wir extra mal gemacht, gell, für mich.
Dann musst du ihn fragen.
Ja, sicher.
Sicher. Was das sonst? Ist ein charmant.
Merci. Oder gracias, müsst ihr jetzt ja da sagen. Du bist erst gerade zurückgekommen von Spanien. Du bist Weingüter besuchen. Das gehört ja zu deinem Job. Eben jetzt noch mal ganz kurz zurückzukommen auf den Weisswein. Dort ist er sehr vertreten. Das ist einfach in unseren Köpfen, dass man Spanien hauptsächlich in Verbindung bringt mit dem Rotwein.
Das ist so. Also, wo ich war, war es Ribera del Duero und die Region Rioja. Und wie wir es so kennen, die beiden Regionen, sind das schon reine Rotweinregionen, vor allem Ribera del Duero. Was aber nicht unbedingt so ist, das ist, wie soll ich sagen, Rioja und Ribera del Duero sind eigentlich ein Gesamtpaket. Also es gibt dort, es gibt sehr viel Rotwein, weil halt sehr viel Tempranillo angebaut wird. Aber die Weisswein, also die weissen Traubensorten, wie jetzt in Rioja, zum Beispiel Garnacha Blanca oder Viura, sind auch Traubensorten, die zu der Geschichte der Region gehören, die auch nicht separat angebaut werden oder einfach ein Supplement gemacht werden, damit wir auch noch ein Weisswein haben, sondern sie sind eigentlich fest verankert in der Tradition. Im Ribera del Duero sowie im Rioja werden auch viele weisse Traubensorten eingesetzt, um einen Rotwein zu machen. Also die Co-Fermentation, also hauptsächlich Rotweintrauben, ein bisschen Weisweintrauben dazu. Und das wird dann so vergoren. Also spielt schon eine wichtige Rolle, aber einmal mehr eben die Weisswein, die dann schlussendlich abgefüllt werden, vielfach sind die Mengen sehr gering und darum kommen die gar nicht erst.
Mhm. Aber der Spanier trinkt Weisswein?
Der Spanier trinkt Weisswein, obwohl...
Ach, doch auch
nicht so, hä? Nein, es ist auch weniger. Also eben, es ist wieder ein bisschen regional, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt gehst auf Galicien, Rias Baixas, wo die Hauptraubensorte Albariño ist, direkt am Atlantik gelegen, Meeresfrüchte Spezialitäten sind, dort dann eher schon. Also dort ist der Konsum von Weisswein schon sehr viel höher notgedrungen, weil ja, es hat einfach nicht viel Rotwein.
Münz halt.
Aber wenn man jetzt einen leichten Wein will, sagen wir mal im Süden, dann gibt es oftmals eben den Tinto de Verano. Das ist dann so ein leichter, also Tinto de Verano heisst einfach der Rote des Sommers. Das ist ein ganz leichter, junger Rotwein. Vielleicht so ein bisschen à la Beaujolais Nouveau, mit ein bisschen mehr, Power. Es ist meistens schon noch Tempranillo und nicht Gamay, aber das sind dann Weine, die sehr günstig sind, leicht gekühlt ausgeschenkt werden, so ein bisschen der Hauswein. Also dann ist schon eher ein leicht gekühlter Rotwein ein Thema als Weisswein bei vielen Spaniern. Ja.
Der Gosto hat schon eingeschenkt.
Ja, sicher. Das muss doch ein bisschen Luft haben, das Tröpfchen da.
Was dürfen wir probieren als erstes?
Wir haben als erstes hier ein Weingut für uns aus dem Ribera del Duero. Das ist Finca Torre Milanos. Ein sehr traditionelles Weingut. Eines der ursprünglichen Weingüter von der Region. Ist vor etwa 120 Jahren gegründet worden. Die Familie, die jetzt drauf ist, also Peñalba López, hat das in den 70er übernommen. Aber es ist sehr traditionell, es ist sehr herrschaftlich, es umfasst auch über 200 Hektar. Und ja, wenn man so ein bisschen die Essenz vom Ribera will sehen, also jetzt nicht nur die Weine, sondern auch die Rebberge oder die Architektur oder auch die Menschen, dann ist Dom Milan sicher eine super Option.
Da darf ich schnell. Jetzt heißen wir Hektar. Ich wette mit der ganz viele Leute wissen gar nicht, was ein Hektar ist. Wie viel ist ein Hektar?
Ein Hektar ist 100 mal 100 Meter.
Super. Merci.
Eine Quizfrage vom Gaston. Du bist aber gut gewesen, wow.
Ja, so.
So gerade aus den Kanonen raus.
Wir sind okay, aber kannst
du mir wir bleiben jetzt wieder beim Wein, nicht bei den Hektaren. Du hast das ganz schön formuliert vorher. Du hast gesagt, das ist ein Weingut von uns. Mövenpick Wein importiert ja alle Weine direkt von den Winzern. Darum ist auch die Kontaktpflege so wichtig. Mhm. Eben dein Job, es tönt und ist so ein Traumjob. Du darfst zu denen gehen, aufs Weingut. Wie probieren? Wie muss man sich das vorstellen? Du kommst, also es ist ja noch schwierig, weil jeder will dich wahrscheinlich beeindrucken und jeder will, dass Mövenpick Wein ihre Wein importiert. Mhm. Wie läuft das so einen Tag ab für dich?
Also zuerst muss ich mal sagen, dass eben es gar nicht nur darum, um das Weingut oder den Wein die Beschaffung zu machen und den können anbieten, sondern eben die Pflege der Beziehung ist eigentlich, wo alles anfängt und auch alles aufhört. Und deshalb ist der nähere Kontakt zu den Menschen, die den Wein machen, auch immer sehr wichtig.
Darf ich ganz schnell eine Zwischenfrage stellen? Tönt dann ihr die Wein Güter auslesen oder kommen die zu euch? Oder läutest du denen an und sagst, ich habe gehört, ist speziell. Wie muss man sich das vorstellen?
Beides. Eben, wir haben vorhin mal gesagt, es hat alles angefangen mit einem, der das Auto nimmt. Ich sage jetzt mal, das Auto nimmt und auf Spanien runterfährt und ein bisschen im Zeug rumfräset.
Das habe ich ihm unterstellt vorhin, gell? Ja. Du fliegst irgendwie auf Madrid, nimmst einen Mietwagen und kannst mal schauen, wo es dir gefällt, ein bisschen klopfen.
Dabei stimmt es gar nicht.
Aber stimmt's gar nicht.
Alles durchorganisiert.
Nein, das ist, es hat sicher mal so angefangen, dass jemand eine Flasche Wein hat aus Spanien und denkt, das ist mal mega fein, ich will das mal sehen. Ist dort runtergefahren und hat gedacht, das Weingüter entdecken und dort besuchen und fragen, ob ich ein bisschen Wein kaufen kann. Das ist etwas Lässiges. Das ist eigentlich so ein bisschen der Grundsatz vom Importieren. Ist natürlich mittlerweile alles anders. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist eben beides. Also wenn es etwas gibt, wo sehr spannend ist, wo ich sehe, wo ich finde oder wo ein Trend ist, oder dann schaue ich, was hat und kontaktiere ein Weingut.
Aber dann tust du recherchieren. Also, dann schaust du im Internet, suchst das oder hast du das vielleicht irgendwo probiert und gehst dann nach. Muss man sich das so vorstellen?
Ja, aber das Recherchieren ist nicht.
Kannst du nicht trocken recherchieren? Ist ja noch schwierig. Nein, aber es ist.
Ja, genau, im Süden bin ich noch nie gewesen. Ja.
Nein, es ist ja eigentlich Teil vom ganzen Job. Also ich bin eigentlich immer am Recherchieren. Es passiert einfach so. Ich gehe anlesen, ich treffe jemanden, ich treffe einen anderen Winzer, der sagt, hey, geh mal zu dem. Oder es ist immer so ein bisschen ein Prozess von Leuten kennenlernen oder einen Wein kennenlernen. Es ist nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt unbedingt noch der und der Rotwein aus der Region. Ich kann jetzt mal schauen. Das wäre ein bisschen zu. Ja, das ist für mich zu formulaisch, ich weiß nicht, ob das Wort ist, aber es ist eher so oftmals spontan und oftmals ist es schon auch so, dass man denkt, das ist ein sehr guter Wein und den will ich haben in meinem Sortiment und dass man sich dann darum bemüht.
Aber dann machst du ab vorher, oder? Du schreibst ein E-Mail oder du läutest an.
Ja, einfach nicht einfach an der Tür nachklopfen.
Ja, eben, das haben wir mal probiert, eben in einem anderen europäischen Land. Und jetzt haben sie es ausgelacht. Ja, kannst du nicht einfach schauen, musst dich 6 Monate vorher anmelden.
Halleluja.
Also ich nehme
das kann nur zu Frankreich
sein. Ich habe es jetzt nicht wählen, sonst heisst es wieder du immer mit Frankreich. Ja, es war ein Bordelais, ein Cheval Blanc. Schlechte Idee.
Das
ist keine Chance.
Das wollen alle haben.
Aber du meldest dich an, oder? Du kannst ja nicht einfach vorbeigehen und sagen, hallo.
Bestimmt. Also, erstens mal ist das ist sicher auch ein bisschen unsere Art, also jetzt nicht nur im Mövenpick, sondern bei uns in der Schweiz, dass man da nicht einfach mal sich zeigen, sondern schon auch alles ein bisschen organisiert und eben auch sagt, dass man vorbeikommt. Auf die andere Seite, hat es auch schon spontane Psyche gegeben.
Wenn du unterwegs bist und dann denkst,
das sieht noch spannend aus.
Jetzt müssen wir mal einen Schluck nehmen, bevor wir mehr wissen wollen über deine Reise.
Das ist mal gegangen. Was ist es?
Das ist jetzt Dom Milanos Crianza.
Was ist da für eine Traube drin?
Das ist eine Traube, 5% von einer Traube, die du sehr gerne hast, Gaston. Das ist, es hat 5%. Merkst du, was hat es drin?
ich wollte jetzt nicht bluffen, ich habe es gelesen, aber es ist Cabernet natürlich. Ah, Cabernet Sauvignon. Mhm.
Also haben wir ein bisschen Cabernet.
Ich habe wirklich das Hochgestochene von dir, habe ich langsam gern.
Jetzt habe ich gerade gesagt, wirklich? Ich bin ja ehrlich, ich habe es gelesen.
Nein, ja, aber das ich ist auch 5%, klar.
Das hat er gesagt,
5%. Mit dem Gesichtsausdruck sehen sollen. Ja, aber du hast so genickt und das bestätigt.
Ja, also das ist Bezeichnung Crianza, eigentlich eine klassische Bezeichnung für spanische Wein aus traditionellen Weinbaugebieten, wie jetzt Rioja oder Ribera del Duero. Mhm. Da gibt's mit Crianza gibt's eine Minimumzeit, wo der Wein muss im Barrique sein und in der Flasche sein. Aber der Wein selber ist, finde ich, nicht sehr traditionell, sage ich jetzt einmal. Er ist sehr fein. Er hat,
ich kann gerade sagen, es ist fein, ja.
Ist er, ja. Was heisst eigentlich Crianza? Heisst das etwas?
Crianza heisst Race. Also, es gibt eben, also man sagt Ausbau auf Deutsch, aber Crianza heisst eigentlich Heranwachsen.
Ah, okay.
Oder Criar.
Mhm. Criar. Das klingt einfach schön, der Spanisch. Alle Torero. Criar.
So nach Krieg?
Yeah. Nein! Nach Leidenschaft!
Krieg, das wäre dann Guerra. Das tönt schon nach Krieg.
Ja, wir sind jetzt nicht beim Krieg, wir sind beim Wein. Es ist fein auch im Abgang. Also, leicht wäre falsch, aber.
Ja, es gibt immer so ein bisschen die wo ist die Linie zwischen traditionell und was man mit traditionell sind Weine, die eher. Französisch angehaucht sind, zum Teil, sage ich jetzt mal, eben weniger Extrakt, mehr Säure, etwas feiner, weniger opulente Frucht und einfach sonst mehr Eleganz, ausgewogener, kein exzessiven Alkohol drin. Und das ist bei dem Wein der Fall, was ich auch zurückzuführen ist, eben wie die Trauben für den Wein angebaut sind. Das ist ja das Ricardo Peñalba einer von der ersten gewesen, wo biodynamischen Anbau betreibt in dieser Region. Ist auch jetzt bis heute noch eine Ausnahme.
Ist kein Sulfit drin, oder was?
Sulfit.
Steht das drauf?
Sulfit hat er drin.
Demeter doch. Steht drauf, das langt.
Ja, aber Sulfit.
Das ist Bio. Sulfit ist ein natürliches Produkt.
Ah, genau, wie Arsen oder Radium.
Genau. Ja, das hat es auch noch in deiner Maschine.
Nein, ich habe es. Ah ja, Demeter, ja, tatsächlich.
Ja. Ist das ein Verkaufsargument?
Das ist oftmals ein Verkaufsargument. Nicht immer so gewesen, aber je länger, je mehr halt mit dem wie sagen wir, Gesundheitsbewusstsein von den Leuten. Ich meine, man sieht es ja auch bei uns in den Läden. Bio-Produkte sind ein grosser Wachstum. Und beim Wein ist es nicht ganz anders. Hat ein bisschen einen schwereren Stand, weil Wein ist ja generell ein Naturprodukt, aber sicher der Wachstum von Weinen, die biologisch abgebaut sind oder eben biodynamisch zertifiziert sind, ist sicher am Wachsen und ich finde es ein super Verkaufsargument, abgesehen davon, dass es ist gut für dich und es ist
gut für die Böden, oder?
Sehr gut für die Böden, also nicht schlecht für die Böden, sagen wir es so.
Ja. Dass man noch lange Wein trinken kann. Sicher sehr ein mehrheitsfähiger Wein, oder?
Garantiert, ja, ist gastronomisch, eben. Es ist nicht ein sehr schwerer Wein. Man kann die ersten verschiedenen Gerichte kann man da haben, mit ein bisschen Tapas oder das Fleischgericht oder auch etwas, wo vegetarisch ist, geht das auch gut. Es geht auch gut zum Aperölen, wenn jemand gerne Rotwein hat zum
Aperol. Danke, dass du das aufgegriffen hast.
Sehr gerne. Ja.
Es geht auch mit Rotem.
Sehr empfehlen.
Es geht eigentlich mit fast allem. Und das macht dann auch sehr beliebt.
Kann ich mir vorstellen.
Geht einfach zu jeder Jahreszeit. Ja,
schauen wir weiter. Sagen,
ja. Wir schmecken weiter. Ja, und schauen weiter. Deine Reise. Eben jetzt bist du auf dem Weingut gewesen, dann gehst du zum nächsten. Das vorher, wo ich gefragt habe, mit eben bestechen ist jetzt das falsche Wort. Aber wie gehen die Winzer mit dir um? Eben tun die. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das abläuft. Oder ist das eh schon klar, wenn du vorbeikommst, dann importieren dir den Wein? Ist die Frage schon geklärt?
Ja, nicht unbedingt, aber meistens gibt's keine Entscheidungsfindung auf dem Weingut. Mhm. Es ist, also eben, es ist jetzt nicht so, dass ich gehe auf ein Weingut, wo wir jetzt nicht importieren. Und es imponiert mir so wahnsinnig, ob jetzt das Gebäude ist, wo das Weingut daheim ist, oder der Wein selber, oder die Menschen, die dahinter stehen, dass dann gerade gemacht wird, oh, das ist wunderbar, das muss ich unbedingt haben. Sondern da tut man relativ nüchtern mal die ganzen Eindrücke aufnehmen. Hauptsächlich die Wein, logischerweise. Nicht nur, wie sie jetzt sind und was sie jetzt hat, sondern auch, was es gehabt hat. Also, ich sage jetzt mal ältere Jahrgänge probieren, mhm, oder auch Sachen probieren, die jetzt noch im Fass sind, um ein bisschen die Kontinuität zu sehen, ob das überhaupt eine Option ist. Weil oftmals ist es ja so, dass in einem gewissen Jahrgang ein super Wein gemacht worden ist und nachher nie mehr. Mhm. Das ist das Problem, weil wir ja nachhaltig mit diesen Weingütern arbeiten und nicht nur einen guten Jahrgang kaufen, sondern wir wollen Top-Qualität, mhm, mit jedem Jahrgang. Und das heisst, Entscheidungen werden nicht leichtfertig getroffen und vor allem nicht basierend auf Eindrücken, eben wie feines Essen oder sonstige Sachen, die man
einbringt. Ja, genau.
Ja. Ganz bestimmt. Ja.
Trotzdem, ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, auch wenn du heimkommst mit deinen Notizen, wie auch immer, nachher zu entscheiden, was nehme ich, was nicht. Was hast du Eselsbrücken, dass du dich noch mal erinnern kannst, auch an Geschmäcker, wie was war? Du musst ja gleich schon Entscheidungen treffen, wahrscheinlich trotzdem auch vor Ort, dass du dich nachher noch mal erinnern kannst. Wie machst du das?
Ja, bestimmt. Also, wenn man ein sehr gutes Gedächtnis hat, kann man sich das vielleicht merken, je nachdem, wie viel Weingüter. Aber
wir sind auch nicht mehr 20.
Das wollte ich auch sagen, ja.
Aber du hast Post-its, gell?
Ich habe meine Post-its immer dabei.
Hey!
Doch!
Passt. Nein, ich habe mein Büchlein dabei und ich schreibe alles auf. Also, ich komme dort hin, wo bin ich, an welchem Datum bin ich dort und welche Zeit bin ich dort.
Und wer bin ich?
Das ist dafür nachher.
Das ist nachher.
Nein, das kommt nachher eben nicht, weil wir gehen ja zum Degustieren, oder? Für nichts anderes.
Er bleibt hoffentlich auch mal irgendwo, dann noch.
Selten.
Selten.
Okay. Sehr selten.
Gut, das musst du ja jetzt sagen. Das ist eben wegen dem Bestechen.
Nein, aber es ist. Policy. Nein, sicher so, dass ich mir mal die wichtigen Facts aufschreibe. Eben wie, der Jahrgang 18, der war sehr regnerisch gewesen. Oder wir haben so und so viel Flash produziert oder so und so. Exportmanager ist jetzt ersetzt worden. Was auch immer das es mag sein. Und dann gibt es halt die Degustationen, wo ich meine Notizen mache, wie schmeckt es. Ich habe natürlich auch mein eigenes Rating, wo ich dann das ein bisschen mit Punkten wieder zurückverfolgen kann, wie gut ich den Wein wirklich gefunden habe. Aber schlussendlich die Auswertung, die kommt dann nachher, wenn ich wieder daheim bin. Mhm. Und ich das ein bisschen sezieren, das Ganze, und zusammenfassen, und die Entscheidung kommt meistens dann.
Bist du ja mal alleine, oder gibt's da, ich stelle mir vor, du bist ja wahrscheinlich nicht der einzige Einkäufer, der durch ein Land fährt und schaut, was er da kann reinholen. Bist du allein, oder gibt's da so Sammel, weißt du, ich auch nicht, Woche 37 und dann kommen halt die Weinhändler. Also so stelle ich mir es vor, also so ist es zum Teil ja auch in Frankreich, oder? Sonst kommen die ja nicht mehr zum Arbeiten, wenn da jeden Tag einer kommt, kann läuten, was weiß ich.
Ja, ich weiss, was du meinst.
Ein Wein probieren.
Ich stelle mir so in den Gar vor, wo dann irgendwie Horde Engländer aussteigt und alle sich auf die Barrik stürzen und so.
Ja, sie machen das Bild von dieser Exklusivität nicht so kaputt.
Nein, es ist wirklich eine ernsthaft gemeinte Frage, oder?
Mit einer ernsthaften Antwort. Und die ist, nein, das gibt es nicht. Also,
du kommst mit dem Mieter
sowieso. Ich komme
nicht mit dem Gar.
Nein, das brauche ich nicht. Nein, es verteilt sich. Also eben, Spanien hat einen Haufen Weinproduzenten, ist ein weitläufiges Land. Es wird sowieso alles abgesprochen. Also nur als Beispiel, wenn ich jetzt auf einem Weingut auf der Minamas bin und ihren US-Importeur wird jetzt auch kommen, dann logischerweise schauen wir, dass wir aneinander vorbeikommen. Das ist für jeden Importeur wichtig, dass er dort sich die Zeit nimmt, allein, keine Familienfestli und ein bisschen lustig haben und so, sondern es geht schon darum, dass man das Beste aus der Zeit macht und möglichst viele Informationen kann rausholen aus dem Winzer, und das kann man nur, wenn man allein ist, und logischerweise gibt es auch gewisse ich sage es, ein Betriebsgeheimnis, aber es wird einfach jeder für sich selber sein.
Das, ja, das ist ja verstanden.
Wir müssen keine Verhandlungen betreiben, während andere Leute anwesend sind. Ja. Und so.
Wie lange geht dann das Omix? Es ist unterschiedlich, klar, aber so einen halben Tag?
Naja, also je nachdem, wie dicht gedrängt das Programm ist. Also ein idealer Besuch geht, sage ich jetzt mal, 4 Stunden vielleicht. Da kommst du dann, wie schon mal vorgestellt, vielleicht werden noch andere Familienmitglieder oder andere Mitarbeitende vorgestellt. Man geht mal alles anschauen, Fasskeller, vielleicht auch das State generell, also das Gebäude, das Weingut in dem Sinn. Natürlich dann nimmt man etwa die mal so ein Jeep und fährt ein bisschen die Rebberge raus und geht so die wichtigsten Rebberge anschauen. Bei den einen ist es sehr spannend, alte Rebberge oder einfach imposante Natur. Bei anderen ist es ein bisschen mehr
Plantagen.
Also, ja, so sind die Rebberge nicht immer gleich.
Nein, hey,
überhaupt nicht. Nein.
Schau mal den Zürichsee an, das Lavo.
Ja, aber es sind ja einfach eben Trauben, Rebberge.
Ja, das gehört etwa dir dazu. Ist auch etwas, was ich immer gerne mache. Auch eben die Böden anschauen. Vielleicht mal die Hände dort ein bisschen in den Dreck rein und ein bisschen schauen, was hat es denn da für Gesteine, was hat es da für Mineralien drin, wie dicht gedrängt ist der Boden, was für eine Farbe hat er, wie sehen die Reben aus, etc. Also da kann man schon viel über den Wein herausfinden, wenn man im Rebberg steht. Mache ich immer gern, aber etwa die ist das Programm ein dicht gedrängt und dann hat man halt keine Zeit mehr, um das zu machen. Dann geht es darum, um einander zu begegnen, wieder mal, jetzt vor allem nach der Pandemie.
Längere Zeit nicht möglich gewesen.
Genau, ist es wichtig, dass man einander wieder mal sieht, ein bisschen austauscht, sich kennenlernt und vor allem die Weine degustiert. Mhm. Ja.
In dem Fall kannst du gut Spanisch, also nebenbei.
Ja, doch.
Wenn ich mir nämlich da so schaue, wie das Zeug einmal beschrieben ist, weißt du, wie die Weine beschrieben sind? Also das brächte ich also auf Französisch so nicht hin, wenn ich es da auf Deutsch vor mir habe. Jetzt auf Spanisch muss ich ja das auch können, das Blumige erzählen.
Ja gut, ich arbeite seit über 6 Jahren mit nur eigentlich exklusiv spanischer Wein und dann kommt man halt schon ein bisschen
mehr. Kommt das Wording über. Okay, komm, probieren wir den.
Der nächste. Röstli.
Cheers. Also next haben wir hier El Seque. Also jetzt gehen wir eben vom, sag jetzt mal, zentralen Norden in Südosten, darf ich sagen. Die Region Alicante. Wir sind dort ein bisschen in dem Gebiet, wo Monastrell oder Mourvèdre die Hauptraubensorten ist.
Das ist das Gleiche. Monastrell und Mourvèdre.
Das ist das Gleiche, genau. Mhm. Oder der Mataro in Australien, auch dasselbe. Man sagt sogar, tut mir leid, Gaston, man sagt, Mourvèdre kommt aus Spanien und nicht aus Frankreich.
Ja, man sagt.
Ja, ich denke, du müsstest das noch wissen. Das wäre ein Stückchen Information.
Er schmeckt intensiver als der vorher. Upperla, pass auf.
Cheers.
Cheers.
Das so fast seidig, ganz ein weicher Wein. Auch schöne Farbe, gell? Ist fast violett.
Sehr.
Ganz ein dunkles Rot.
Ja, im Gegensatz zum Rioja sind wir da im spanischen Süden, wo es natürlich viel wärmer ist, eben wie generell ein bisschen reifer werden, mehr Sonnenstunden geniessen und deshalb auch opulentere Wein meist hervorbringt. Im Fall von El Seque ist es ein bisschen anders, eben Juan Carlos López de la Calle, wo im Rioja seine Wein macht, ist bekannt für Wein mit Finesse, sehr ausgewogene, balancierte Wein, wo eben kein Exzess Alkohol oder Holz oder andere Einflüsse haben. Und genauso verfahrt er auch mit El Seque. Das heisst, er tut die Monastrell-Traube ein bisschen früher lesen, mit ein bisschen weniger potenziellem Alkohol, ein bisschen weniger Zucker, ein bisschen mehr natürlicher Säure drin. Das heisst, die Weine sind einfach ein bisschen flüssiger, nicht so kantig, sehr, sehr fein. und auch sehr repräsentativ von der Traubensorte selber. Ist einmal schnell mal so, wenn man das Traubengut zu reif werden lässt oder zu langes Holz tut oder was auch immer, wie man es dann auch manipuliert, dass dann der Charakter von einer gewissen Traubensorte verloren geht. Und in seinem Fall, im Fall von El Secco, haben wir da Monastrell in der Flasche und das merkt man auch an dieser dunklen Frucht, eben an dem mediterranen Charakter, mediterrane Kräuter. Es gibt da eben noch in der Region das Espartogras, das ist so eine Art Stroh, sage ich jetzt mal, also wild wachsende Pflanze, wo auch viel mit dem Geschmacksprofil von Monastrell von der Tunen verbunden wird. Und daher eine super Repräsentation. Mhm. Und ja, euch gefällt er, mir gefällt er auch.
Mir gefällt er sehr. Ich staune über mich selber. Ist wirklich fein.
Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden zwischen diesen beiden. Du sicher, schon, gell? Ja, für dich ist es klar, du bist bei dem. Warum?
Ich finde, er ist runder, seidiger. Es klingt jetzt so ein bisschen geschwollen, aber wirklich ausgewogener als der erste vielleicht ein bisschen.
Weniger ganz Ecken und Kanten.
Ja, aber dafür, ja, weniger Ecken und Kanten, aber dafür, wie sagt man, ausbalanciert erscheint er mir. Ja, mir fällt ein bisschen das Vokabular von euch wie Freaks da. Aber wunderbar rund, wie schön geschaffen, weißt, schön ziseliert, schön gebaut. Sagt man das beim Wein?
Ja, nein, sagt man, sagt man jetzt, sagt man.
Man kann alles sagen.
Also,
man
kann alles sagen. Ein schön gebauter Wein.
Ja. Ja, da kommt eben die Balance ins Spiel. Wo ein guter Winzer ausmacht, wo eben nicht nur Wein erzeugt und korrigiert und knurzt, um ein Wein anzubringen, sondern wo wirklich von A bis Z alles flüssig läuft und der Wein sich fast wie von selber
entfaltet. Dann, gell? Das ist wirklich grossartig.
Er trinkt sich auch fast wie von selber.
Sehr, sehr fein, ja, wem sagst du das?
Ja. Nein, wirklich auch sehr, sehr empfehlenswert. Obwohl für meinen Geschmack jetzt der erste hat für mich einfach so, du hast das sehr schön beschrieben, jetzt bei dem, da kann ich nur beipflichten, hat für mich ein bisschen mehr Charakter. Das ist so ein bisschen.
Ist
das gewisse Etwas für mich.
Wenn ich die zwei Weine, also ich finde so von der Stilistik her sind sie ähnlich, eben, sie haben auch, ich sage jetzt mal, ähnliche Farbe, ähnliche Alkoholgehalt, Säuregehalt etc. Was aber der Unterschied ist halt hier in Milans, ist ein Cuvée klassisch gemacht mit mehr als einer Traubensorte, wegen der Kreanzenbezeichnung ist er länger im Fass, hat noch ein bisschen amerikanisches Holz, wo eine gewisse Würze, einen gewissen Geschmackseinfluss hat auf den Wein. Ist ein bisschen anders.
Wir haben ihn erst vor einer Stunde aufgetan. Kann es denn sein, dass er noch ein bisschen kommt, wenn man ihn vielleicht dekantieren würde?
Bestimmt.
Oder meinst du jetzt bisschen, den Säcke?
Nein, Beet. Also jetzt vor allem den Säcke, oder? Dass der vielleicht noch ein bisschen mehr auftut, wenn man... Das ist eine Frage, ich bin nicht sicher.
Nein, das ist richtig. Also, El Secco ist eben ein Wein, den kannst du jetzt gut trinken. Ich habe ihn gerne. Er ist super, er ist so mit der primären Frucht. Lässt er sich sehr gut trinken. Ist aber wirklich auch ein Wein, wo vor langer Zeit in der Flasche profitiert. Aufgrund von der Ausgewogenheit und der ein bisschen höheren Säure und dem geringeren Alkohol eignet er sich eben gut zum Lagern. Und dann kann man gut 15 bis 20 Jahre im Keller behalten. Und dann wird er richtig rund und schön und weich. Das ist Ziel von jedem Winzer eigentlich, heutzutage zumindest einen Wein zu machen, wo man eben jetzt kann trinken, wo jetzt schön zum Trinken ist, weil jetzt die Leute wollen jetzt trinken. Aber wo man auch kann gut behalten kann, zum den 5er und wirklich haben, das ist so ein bisschen der heilige Gral, wo viele noch nicht gefunden haben. Aber sicher der Ricardo Peñalba und eben der Juan Carlos López de la Calle, die sind da
gut unterwegs.
Aber wer kauft wie mit dem Gedanken, ich behalte jetzt 20 Jahre? Machst du das?
Ja. Also ich würde das gerne machen, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich mir da jedes Jahr Jahrgänge kaufen und die auf die Seite lege, aber es gibt gewisse Weine oder gewisse Jahrgänge, wo ich gerne auf die Seite tue, aber jetzt nicht systematisch.
Aber also ich hätte die Geduld nicht.
Weißt du, du kaufst 12 Flaschen, 6 trinkst und 6 vergissst einfach.
Ja, aber dann sind sie fein und dann willst du sie auch trinken.
Ja, aber du vergisst sie einfach und kaufst weitere dazu.
Das Geheimnis ist, du musst also jung anfangen. Du musst, sobald du 18 bist, musst du es
sparen. Hast du verpasst oder was?
Ja, natürlich.
Ich habe alles schon getrunken.
Weißt du, kannst noch 25 Jahre aufbewahren, vorher schon rechnen, bis dann bin ich auch nicht mehr da.
Ja gut, Ade. 35, hast du schon noch Zeit.
Mua, Elena, so charmant.
Ja, heute haben wir es gut.
Gell,
schon? Ja. Es liegt am Rotwein. Schau, wir müssen mehr Rotwein trinken.
Da bin ich durchaus bei dir. Ja.
Gehen wir zum Letzten. Ja immer, es glaubt es mir noch niemand. Der hat ganze ich komme ja auch immer gerne ein bisschen auf die Etikette. Frauen sind ja auch ein bisschen affin auf das. Das ist ja so ein bisschen, bei uns muss die Etikette ein bisschen stimmen, oder bei gewissen. Ja. Ganz ein komischer Wuschelkopf. Er schaut unheimlich böse, hat eine Strubelfrisur. Goru? Spreche ich das richtig aus?
Das ist richtig, ja.
Sag mal.
Warum diese Etikette?
Ich muss sagen, der genaue Hintergrund weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, es ist der Grossvater von Santos Ortiz, also dem Eigentümer von der Bodegas Goro. Er ist auf jeden Fall ein Familienmitglied. Und da gibt es alte Bilder und das hat imponiert, also ja, es imponiert auch, vor allem eben der Bart und die wuscheligen Haare. Und das ist dann so zu der Etikette geworden, wo man jetzt nicht nur auf dem Wein sieht, sondern auch auf dem Rosé, auf dem Weisswein und auf der anderen Rotwein von dieser Bodega. Immer ein bisschen wieder anders, mit anderen Texturen oder anderen Farben, aber es ist ein bisschen das, der Wiedererkennungswert von dieser Bodega ist der Herr Goru.
Ja, ich will jetzt nicht mit dem zu Nacht essen oder Wein trinken.
Ja, der hat vielleicht eine die spannende Geschichte zu erzählen. Aber so auf den ersten Blick, da bin ich bei dir.
Was hat es weinmässig zu bieten?
Ja, jetzt ist eben gut, weil jetzt bleiben wir eigentlich in der gleichen Region wie El Seque. Wir gehen ein bisschen mehr in Land. Vorher sind wir bei der DO Alicante gsi, wo ein bisschen umfassender ist, wo generell ein bisschen mediterraner ist. Jetzt sind wir hier bei Comia. Und das ist ebenfalls in der gleichen Region, ein bisschen mehr Inland. Das heisst, die Rebberge sind ein bisschen weiter oben, sind auch alte Rebstöcke, sind sehr sandige Böden, sind sehr wild.
Was sind alte Rebstöcke für dich? 20, 50, 80, so wie die Olivenbäume oder darüber aus?
Definition gibt es nicht und ich finde, es kommt immer ein bisschen aufs Weingut und auf die Region drauf an, inwiefern, wie traditionell ist die Region. Ich sage jetzt mal, Dore Merlans zum Beispiel ist gegründet worden um 1900, dort hat es jetzt noch original Rebstöcke, wo jetzt 120 werden. Das ist dann alt, aber jetzt modernere Regionen wie jetzt Comia zum Beispiel, wenn dort 40, 50, 60-jährige Rebstöcke hat, dann würde ich jetzt die mal als alt bezeichnen. 20-jährig ist für mich sicher nicht alt, nein.
Ja. Was meinst du, Helena? Du schaust da ganz genau
wie du.
Die Etikette.
Ja.
Aber gefällt dir, gell?
Ja, sehr.
Mir auch.
Sehr. Er ist im Abgang ein bisschen intensiver, empfinde ich so, du.
Das meine ich, schau.
Aber doch auch, fein ist nicht das Richtige, aber sehr, sehr angenehm.
Ein bisschen
runter, ein bisschen mehr, aber geht wahnsinnig gut runter.
Ja, wie gesagt, er hat vor allem ein bisschen mehr jetzt als El Seque. Zum Beispiel schon länger im Barrique gewesen, braucht er die 225 Liter Barriques, wo am Wein mehr Holzgeschmack verleiht, sage ich jetzt mal, als 500 Liter Barrique, wo bei El Seque verwendet wird. Aber auch sonst, von der Stilistik her, darüber werden ein bisschen später gelesen, sie sind ein bisschen reifer, hat ein bisschen mehr Dampf, ist ein bisschen ausladender, ist nicht ganz so direkt und linear konzentriert wie ein El Seque, sondern er ist ein bisschen juicier. Und das ist der typische Stil von der Region. Da sind wir auch wieder bei Monastrell 100%. Wir haben hier wieder das, die gewisse mediterrane Charakter, die dunkle Frucht, aber auch eben ein bisschen mehr Würze, vielleicht ein bisschen Kokosnuss oder ein bisschen,
Es gibt ja die Beschreibung da, oder? Nach was das soll schmecken. Das ist manchmal sehr poetisch, aber, die ist von euch. Aber, da ist Gewürznelke drauf. Mhm. Und das ist wahr. Jetzt habe ich die ganze Zeit studiert, etwas in der Nase. Was ist es? Schmeckst
du
sie nicht?
Du sagst schon einfach immer gescheite Sachen.
Nein, aber es ist wirklich so. Weißt, schwarze Beeren, ja klar, gilt für fast jeden Rotwein, Pflaumenkompott, Gewürze, wie süß, bla, 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 Zimt und Gewürz. Und es hat ein bisschen etwas ganz leicht. Dann bilde ich mir auf alle Fälle ein.
Wenn du Pumpkin Pie, klassische kennst, mit diesen Gewürzen, eben Zimt, Gewürznelke und was sonst noch so drin hat, das sind das so ein bisschen die typischen Aromen, die man aus der Region rauskennt, die aber auch schon auch viel mit dem Barrique-Ausbau zu tun haben. Eben jetzt vor allem amerikanische Barriques geben einen grösseren Geschmackseinfluss an Wein als ein französisches Barrique, vor allem ein bisschen mehr Würze. Je nachdem, wie fest das dann toastet sind, oder die Barriques, hat das ein bisschen mehr Einfluss und darum findet man das auch eher in einem Wein von Chumia. Ist aber nicht nur das Barrique, wo das so den Wein verleiht, sondern sicher auch die Rube selber eher. Ich würde nicht sagen rustikal, weil eben, du hast gesagt, er ist immer noch sehr fein und sehr ausgewogen. Also ist es sicher ein Powerhouse, aber ist doch kann man auch so gemütlich ein bisschen etwas trinken. Es muss nicht unbedingt ein schwerer Braten oder so sein, um den Wein zu trinken.
Ich weiss schon, warum du dir Spanien ausgelesen hast als deine Lieblingsregion. Ich kann es sehr, sehr verstehen. Und ich glaube, wir haben wirklich gelernt heute, es gibt nicht nur Ribera und Rioja, es gibt ganz viele andere fantastische Sachen aus Spanien, lohnt sich zum Ausprobieren. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte mich nicht entscheiden zwischen diesen drei. Ich kann allen eine Top-Note geben. Wirklich. Du auch, Gaston? Oder du
ich
hast deinen Favorit?
Ich finde alle drei fein, aber ich habe einen Favorit. Ja, das ist schon der Säcke. Ja. Der kommt mir am besten. Ja.
Es lohnt sich definitiv zum Ausprobieren und eben zum neue Wein von Ländern kennenlernen, gibt es ja bei Mövenpick Wein auch die ergäbigen Tastingboxen. So natürlich eben auch eine von Spanien. 6 verschiedene sind dort drinnen. Die 3 davon sind auch drin.
Genau.
Es sind aber noch 3 andere drin, wo man sicher wärmstens kann empfehlen. So eine Tastingbox kann man gewinnen, um daheim zu degustieren. Wie immer, ein Mail schicken auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Wow, ich beneide die oder den, wo die dann darf überkommen und darf degustieren daheim. Sehr gespannt, dann natürlich auch Feedback. Auch das kann man durchgeben auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Danke viel mal für die
Danke noch.
Spannende Einblicke auch in deine Arbeit. Wir haben da so ein bisschen mitbekommen, wie das funktioniert. Schon auch ein Knochenjob, aber es ist nicht nur Ferien, wenn man dir so zuhört. Es ist sehr viel, was man muss mitbringen und heine. Und dank dir haben wir diese sensationellen Wein dann im Laden und Merci dürfen es probieren. Besten Dank. Auf ein anderes Mal. Prost.
Gerne. Zum Wohl.
Merci vielmals.
Prost. Salut.
Alle Wein. Santé.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.